Ja, und zu diesem Allezeit gehören auch diese Herbsttage dazu, die wir jetzt gerade empfinden und die auch ein praktisches Beispiel sind für diese Vergänglichkeit des Lebens. Wenn Sie diese warmen Tage genutzt haben, der letzten Woche, um mal rauszugehen, dann wurden Sie damit konfrontiert. Ja, die Bäume haben ihr Laub verloren, alles richtet sich auf einen langen und wohl kalten Winter ein. Die Balkonblumen sind entweder verfroren beim ersten Frost, also Sitzenkirche schon fast Gebirge, oder wurden so reingebracht, weil sie nicht winterhart sind. Aber wir merken, das Leben ist vergänglich und wir müssen uns auf eine andere Zeit, Jahreszeit gefasst machen. Und genau in diese Tage hinein fällt nun dieser Ewigkeitssonntag oder auch Totensonntag genannt. Beides sind ja Möglichkeiten. Genau in diese düstere Stimmung, dieses Erinnern und sich bewusst machen, auch mein Leben, das menschliche Leben überhaupt ist der Vergänglichkeit unterworfen. So ist nun auch folgerichtig, wenn wir diesen Sonntag, diesen Ewigkeitssonntag ganz bewusst auch mal nehmen, um uns über unsere persönliche Vergänglichkeit Gedanken zu machen. Wir dürfen dieses Thema nicht einfach ausblenden. Und wir finden tatsächlich in den Psalmen, die wir ja nun über fast ein Jahr betrachten miteinander, auch Aussagen, die sich dem Thema Vergänglichkeit gewidmet haben. Im Psalm 90 werden wir heute mal gemeinsam versuchen, durchzusprechen, durchzudenken und unsere persönliche Situation wiederzufinden. Denn ich meine, wir brauchen immer wieder dieses Erinnern. Auch mein Leben geht einem Ende entgegen. Es hilft uns ja nichts, wenn wir dieses Thema Tod einfach nur verdrängen, einfach nur wegschieben, als ob es uns nicht betreffen würde. Kleine Kinder machen das manchmal so. Wenn sie Verstecken spielen, da halten sie so einfach die Hände vors Gesicht. Bin nicht mehr da, such mich mal, findest mich ja eh nicht. Ja, so hilft ja nicht. Einfach nur so zu tun, als ob ich muss nur die Augen verschließen und schon bin ich weg. Und alles, was mich vielleicht irgendwo stören könnte, was mir lästig ist, wäre ebenfalls verschwunden. Das geht so einfach nicht. Die Bibel geht hier mit diesem Thema Ewigkeit, Vergänglichkeit und Tod viel offener um, viel unbefangener. Und so werden wir in diesem 90. Psalm heute manche Hilfen finden, uns selber auch sehr unverkrampft diesem Thema mal zuzuwenden und für das eigene Leben Lösungen zu finden. Dieser Psalm 90 geht auf den Mose zurück. Er wird hier bezeichnet als ein Mann Gottes. Mose bekam im nahezu jugendlichen Alter von 80 Jahren diesen Lebensauftrag überreicht. Du, Mose, bist jetzt reif genug, um das Volk Israel, das in der Sklaverei in Ägypten gefangen gehalten wurde, gequält wird bis aufs Blut. Du sollst dieses Volk nun rausführen in die Freiheit. Mose hat sich diesem Auftrag angenommen und 40 Jahre lang ist er nun mit diesem recht schwierigen Volk durch die Wüste gezogen und dann im Alter von 120 Jahren, dann unmittelbar bevor es dann dieses Ziel zu erreichen galt, den Jordan zu überschreiten, das Land Kanaan zu betreten, dann auch weggenommen worden, gestorben. Aber Mose wurde in diesem Leben sehr viel mit dem Thema Tod konfrontiert. Die ganze erwachsene Generation, die den Auszug aus Ägypten mitgekriegt hat, ist bis auf zwei Menschen alle in der Wüste gestorben. Also fast täglich war Mose mit dem Thema Tod konfrontiert, von daher sehr qualifiziert, um dieses Thema auch zu betrachten. Und das wir heute haben, diesen 90. Psalm, ist nun das Ergebnis, was Mose wichtig geworden war. Nicht als Lehrvortrag diskutiert er dieses Thema, sondern als ein Gebet. Ein Gebet an den Gott, der keiner Vergänglichkeit unterworfen ist. Ich möchte Ihnen dieses Gebet vorlesen. Sie können das gerne für sich mitbeten. Den Text haben Sie auf den Infoblättern oder hier vorne an der Leinwand. Psalm 90. Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, seit Generationen bist du unser Schutz. Noch bevor die Berge erschaffen wurden, bevor du die Erde und das Weltall schufst, warst du Gott. Du bist ohne Anfang und ohne Ende. Du machst die Menschen wieder zu Staub, indem du sprichst, werde zu Staub. Denn für dich sind 1000 Jahre wie der gestern vergangene Tag, wie wenige Stunden nur. Du wischst die Menschen fort wie ein Traum, der am Morgen verschwindet. Wie Gras, das in der Frühe wächst, am Morgen grünt und blüht es, aber am Abend ist es welk und trocken. So vergehen wir durch deinen Zorn und durch deine Wut werden wir überwältigt. Denn du siehst unsere Sünden. Auch unsere geheimsten Vergehungen deckst du auf. Unter deinem Zorn verrinnt unser Leben. Schnell, wie ein Seufzer vergeht es. Unser Leben dauert 70 Jahre, vielleicht sogar 80 Jahre. Doch selbst noch die besten Jahre sind voller Kummer und Schmerz. Wie schnell ziehen die Jahre vorüber und alles ist vorbei. Wer kann deinen gewaltigen Zorn begreifen? Wer fürchtet sich schon vor deiner Wut? Lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. Luther übersetzte hier, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, wende dich doch wieder uns zu. Warum zögerst du noch? Erbarme dich über die, die dir dienen. Überschütte uns schon am Morgen mit deiner Gnade. Dann werden wir singen und fröhlich sein bis ans Ende unserer Tage. Schenke uns so viel Glück, wie du uns zuvor elend geschickt hast. Gib uns jetzt genauso viele Jahre der Freude. Zeige uns, wie wunderbar du handelst. Und lass unsere Kinder deine Herrlichkeit sehen. Der Herr, unser Gott, schaue freundlich auf uns und lasse unsere Arbeit gelingen. Ja, lass unsere Arbeit gelingen. Es ist sehr bezeichnend, finde ich, dass Mose angesichts dieser menschlichen Vergänglichkeit, die er nun drastisch vor Augen hat und in diesem Gebet auch verarbeitet, nicht in irgendeine Melancholie verfällt, nicht in irgendeine trübe Stimmung, oh wie schade, alles geht zu Ende und auch mein Leben geht schon bergab. Wie traurig, dass unser Leben zunehmend an Kraft verliert und an Substanz und schließlich in den Tod mündet. Nee, Mose greift dieses Thema Vergänglichkeit und Tod aus dieser Perspektive der Unendlichkeit Gottes auf. Wie wir es am Anfang schon hatten in der Anmoderation, dieses Zeichen ohne Anfang, ohne Ende, das Zeichen, das letztlich für Gott selber stehen könnte. Das ist die Perspektive. Wenn wir mit unserem Lebensende konfrontiert sind, dann können wir es ertragen auf diesem Hintergrund der Unendlichkeit, der Ewigkeit Gottes. Gott, du bist ohne Anfang und ohne Ende. Was für ein riesiges Bekenntnis stellt Mose hier in den Raum. Das ist ein Pfeiler, auf dem unser Leben und alles, was kommt, ruhen kann. Fest reingerammt, der niemals ins Wanken gerät. Ein Fundament, das den Erschütterungen des Lebens standhalten kann. Dieser unendliche Gott, ohne Anfang, ohne Ende, ist wie ein Fixstern. Ein fester Punkt, an dem wir uns orientieren können, durchs Leben navigieren können. Das ist ein Ruhepol. Ein Auge im Sturm. Ein fester Turm, ein Ort, den wir brauchen, um zur Ruhe zu finden und unser Leben zu verankern. Bei aller Vergänglichkeit und bei aller Veränderung, der unser Leben ausgesetzt sind, ist das die Konstante. Der Ort, von dem der Physiker Archimedes im 3. Jahrhundert vor Christus schon sagte, gebt mir einen festen Punkt im All und ich heble euch die Welt aus den Angeln. Archimedes war der, der diese Hebelgesetze entdeckt hat, die wir heute also als Grundlage der Mechanik überhaupt, die wir heute tagtäglich gebrauchen werden. Einen festen Punkt im All und ich hebe euch die Welt aus den Angeln. Aber mit so einer Aussage müssen wir ja sehr demütig feststellen, dass es nicht die Sonne ist, die um die Erde kreist. Es gibt einen anderen Mittelpunkt. Nicht wir sind die Mitte des Universums. Unser Leben dreht sich um den Ewigen. dem wir unser vergängliches Leben erst einmal überhaupt zu verdanken haben. Dieser einzigartige Gott ist dieser Fixpunkt, von dem aus alles geschaffen wurde, der allem das Leben gegeben hat, was atmet. Dieser Gott legte die Naturgesetze fest, die wir nun auch jeden Tag vor Augen haben. Dieser Gott gab dem Leben die Rahmenbedingungen. Und er sorgt für die Spielregeln, wie das Leben hier zu gestalten ist. Und er rechnet am Ende auch ab. Es ist eben nicht so, wie uns manche Atheisten aus einer philosophischen Schule um Ludwig Feuerbach herum Glauben machen wollen. Ja, die sagen ja, wir projizieren unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse, was wir gerne hätten, auf Gott, auf ein Bild von Gott. Letztlich sind es aber nur unsere eigenen Wünsche. Und da, wir würden gerne Frieden haben, wir hätten gerne Gerechtigkeit. Und jetzt sagen wir, das ist unser Gott, Friede und Gerechtigkeit. Gerade das Gegenteil ist doch der Fall. Nicht wir projizieren unsere Wünsche in Gott. Nicht Gott ist das Spiegelbild des Menschen, sondern Gott hat den Mensch nach seinem Bild erschaffen. Das menschliche Leben zeigt Gottes Gegenwart, ist auf seine Schöpfung zurückzuführen. Er selber gibt das Leben, und er nimmt das Leben und bleibt selber im Leben und im Sterben der Unendliche, der ewige Gott. Er ist keinem Alterungsprozess unterworfen. Sein Verstand verdunkelt sich nicht. Seine Energie lässt niemals nach und seine Vitalität ist und bleibt ungebrochen. Selbst eine Spanne von 1000 Jahre, stellt Mose hier fest, eine Spanne von 1000 Jahre steckt Gott weg, als ob es nur ein einziger Tag wäre. Er bleibt frisch. Er bleibt der ewig Junge, der keinem Verschleiß unterworfen ist. Aber was ist demgegenüber schon unser Leben? 70 bis 80 Jahre, sagt Mose hier, ist seine Spanne und selbst noch die guten Jahre, die besten Jahre sind voller Kummer und Schmerz. Sie alle können das aus ihrem eigenen Leben nachvollziehen. Wie viele Krisen durchläuft ein solches Leben bis zu seinem Ende? Wie viele Schmerzen gilt es auszuhalten? Wie viele Enttäuschungen zu verarbeiten? Und selbst die Menschen, die es schaffen, lange schaffen, sich gegen einen Alterungsprozess zu wehren, müssen einsehen, dass das ein Kampf ist, den sie verlieren werden. Jedes Leben steuert ausnahmslos auf sein Ende zu. Jede Krankheit ist ein Zeichen, ein Hinweis auf die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens. Das Leben blüht zwar auf bis zu seinem Zenit, aber dann kommt dieser Punkt, von dem an es bergab geht. Da lassen die Kräfte nach. Die Anfälligkeit für Krankheiten oder Verletzungen nimmt zu. Die Leistungsfähigkeit lässt nach. Und wir alle müssen auf einmal lernen, loszulassen von dem, was wir früher noch konnten. Wir müssen uns verabschieden, nicht nur von den Leuten, die vor uns gegangen sind. Wir müssen uns verabschieden auch von unserer Vitalität, verabschieden von unserer Lebenskraft. Das wird weniger. Aber wenn wir das nicht umkehren können, ist das dann nicht zum Verzweifeln? Gibt es denn überhaupt irgend noch einen Mut, nach vorne zu gehen, wenn das Ergebnis auf uns wartet? Ist das nicht alles so düster, so schwarz, was auf uns zukommt? Nun, es ist schon schwarz, es ist schon traurig, aber was hilft es vor diesem Gesetz der Vergänglichkeit, das Gott selber in unser Leben hineingelegt hat, einfach nur die Augen zu verschließen? Betrifft mich nicht, steht mich nichts an, Macht doch keinen Sinn. Realistisch lebt nur der Mensch, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt und die richtigen Konsequenzen daraus zieht. Dazu muss man noch nicht mal Christ sein, um das auszumalen und sich auszudenken, bis zum letzten Punkt auch mal so auf sich wirken zu lassen. Ich möchte Ihnen dazu mal ein Beispiel geben, wie der norwegische Maler Edvard Munch in den Jahren zwischen 1893 bis 1910 anhand von 4 Gemälden, die immer das gleiche Motiv eigentlich zum Gegenstand haben, dieses Thema Vergänglichkeit dargestellt hat. Also es sind 4 Bilder und immer mal das gleiche auf mit anderen Farben, mal schwarz-weiß, also wie er das gerade wollte. Ich möchte ein Bild davon rausgreifen, wohl das bekannteste von dieser ganzen Serie. Dieses bekannteste Werk von Edvard Munch heißt Der Schrei. Edvard Munch wurde 1863 in Norwegen geboren und er gilt als der Wegbereiter des Expressionismus, wenn das was sagt. Und sein markanter Stil ist sehr von so symbolistischer Farbgebung geprägt. Er hat da unwahrscheinlich viel reingelegt und er malt solche Themen und da hebt er sich nun völlig ab. Er malt Angst. Er malt Verzweiflung. Und sucht dort irgendwelche Bilder dafür. Er malt Seelenzustände, wie es den Menschen im Inneren geht. Er malt Erregungen, Krankheit oder eben auch Todesbewusstsein. Wenn wir dieses Bild mal so versuchen, so von hinten nach vorne entlang zu gehen, werden wir wahrscheinlich sehr, sehr vieles entdecken können. Sehr auffallend, gerade im Hintergrund, sind diese vielen Wellenlinien, die Munch hier malte. Wellen, das Leben ist im Fluss. Was heute ist, ist morgen schon nicht mehr. Es ist ständig in Bewegung, immer auf ein Ziel zu. Dieses Leben ist einem permanenten Wind ausgesetzt, einem Sturm, der durch das Leben peitscht. Und in grellen Farben, da merken wir sehr schnell, dieses Rot und Gelb im Hintergrund mit diesen Wellenlinien, da braut sich was zusammen, da zieht irgendein Unwetter herauf, was uns vielleicht wegblasen könnte. Das sieht bedrohlich aus. Die Schiffe in diesem Hafen, hier, die können Sie vielleicht gerade noch so entdecken, die sind auch sehr klein gehalten. Diese Schiffe sind ohne Segel. Man kann nur die Masten sehen und diese Masten wirken wie Grabkreuze. Der Abgrund, der rechts hier zu erkennen ist, zieht alles nach unten. Da kann sich niemand dagegen wehren. Nichts kann sich dagegen wehren. Alles wird weggezogen, weggespült. Selbst hier an dieser Stelle, selbst eine Kirche ist auf den Abgrund zu und kann sich nicht dagegen wehren. Das ist wirklich so, dass Institutionen und Mitgliedschaften nicht helfen vor dem Abgrund. Auch Kirchenmitgliedschaften haben dem Tod nichts entgegenzusetzen. Da könnten Sie in 10 Kirchen Mitglied sein. Das ist nicht die Perspektive. Was allein hilft, ist die persönliche Beziehung zum Gekreuzigten. Diesen Abgrund, den Munch jetzt hier im Leben gesehen hat, beschreibt die Bibel ebenfalls. Die Bibel nennt ihn Sünde, nennt ihn Tod. Die Menschen sind getrennt von Gott, ihrem einzigen Fixpunkt, der ihnen irgendwo noch Halt geben könnte, aber der ist nicht fassbar. Diese Brücke, die Munch noch in den Vordergrund stellte, die führt ins Nichts, die kommt aus dem Nichts und führt ins Nichts. Aber erschreckend ist auf dieser Brücke, befinden sich Menschen. 3 Menschen malte Munch hier drauf. Die beiden Spaziergänger hier auf der linken Bildseite, die schlendern, die spazieren so ahnungslos auf dieser Brücke entlang. Als ob es alles gar nicht so schlimm werden könnte, als ob sie gar keinen Blick haben für diesen Abgrund, der sich auftut vor ihren Augen, vor dem Leben überhaupt. Nur ein einziger auf dieser Brücke versteht diese Dramatik. Nur einer hat den Blick für die Realität. Einer reißt erschrocken die Augen auf und fasst sich an den Kopf. Und dabei ist sein Kopf selber schon einem toten Schädel gleich. Ein einziger sieht, dass der Tod droht. Und selbst er schon, sein Körper wird von diesem Sturm verbogen. Er hält sich entsetzt die Ohren zu und schreit uns nun voller Verzweiflung sein ganzes Entsetzen entgegen. Deswegen heißt dieses Bild der Schrei und nicht der Abgrund. Der Schrei steht im Vordergrund. Wer lässt sich warnen? Wer zieht die richtigen Konsequenzen? Wer hat eine Hilfe? Wo ist Rettung zu finden? Ist denn niemand da, der eingreifen kann? Gibt es keinen festen Halt mehr für unser Leben? Keine Zukunft mehr? Das ist der Schrei. Wir merken am Aufbau dieses Bildes, dass Munk selber in diesem Gemälde keine Antwort bieten kann. Aber was machen wir mit diesem Schrei? Dieser Schrei gellt durch 100 Jahre hindurch. Was machen wir damit? Wie gehen wir mit diesem Problem der Vergänglichkeit, das unser grundlegendstes Problem überhaupt ist, um? Welche Konsequenzen ziehen wir aus diesem Treiben auf den Abgrund zu? Mose betet in diesem Psalm nach der Luther-Übersetzung: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Dieses dem Tod ins Auge sehen hilft den Menschen zur Klugheit, zur Weisheit. Es geht um eine kluge Verbindung, die es einzugehen gilt. Mose erinnert uns mit dieser Bitte an unseren Fixpunkt, an den, der unser Leben gewollt und geformt hat. Dort ist ein Zufluchtsort zu finden. So beginnt der Psalm. Herr, du bist unsere Zuflucht, du bist unser Schutz für alle Ewigkeit. Oder wie wir es gesungen haben mit neueren Worten: Du bist mein Zufluchtsort. Ich berge mich in deiner Hand, denn du schützt mich, Herr. Eine geniale Vertonung dieses Verses. Bei all den Fragen, auf die Mose in seinem Leben keine Antwort bekommen hat, gibt es an dieser einen Tatsache keinen Zweifel. Gott ist Zufluchtsort, Schutz von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott lässt keinen im Stich, der sich ihm zuwendet. Das ist doch eine Botschaft für uns an diesem Ewigkeits- oder Totensonntag. Auch wenn es im Laufe unseres Lebens immer wieder ans Abschied nehmen geht oder Trauer bewältigt werden muss. Gott ist Zufluchtsort. Als derjenige, der die Welt geschaffen hat und bisher auch erhalten hat, hält er alles fest in seiner Hand. Keine Situation entgleitet seinem Einfluss. Auch wenn das menschliche Leben aufblüht, scheinbar nur um wieder zu verdorren, hat Gott ein Ziel damit. Dieses Ziel wird von Mose formuliert: Kommt wieder, Menschenkinder. Das bewegte Leben in dieser Welt kennt einen Heimathafen. Im Gedenken an die Menschen, die dieses Ziel, diesen Heimathafen bereits erreicht haben, kommen wir nicht daran vorbei, uns mit dem, was unser Leben umtreibt, an Gott zu wenden, bei ihm die Antworten und die Perspektive zu suchen, uns zu ihm zu flüchten. Aber dazu dürfen wir den Tod nicht aus dem Leben verbannen oder verdrängen oder gar verneinen. Wir müssen dem Tod ins Auge sehen. Und es ist sehr interessant, dass in dieser Haltung tatsächlich sehr, sehr kluge Entscheidungen getroffen werden können. So wurden von dem Journalisten Günther Klempnauer schon vor etlichen Jahren 530 Jugendliche befragt und mit dieser Frage konfrontiert: Was würdest du tun, wenn du nur noch einen Tag als du 24 Stunden zu leben hättest. Und sehr interessant, welche kluge Antworten da auch darunter waren. Da gaben zum Beispiel 36,7% der befragten Jugendlichen als Antwort, sie würden sich in dieser Situation 24 Stunden vor ihrem Tod diesen Fragen nach dem Lebenssinn stellen. Wozu lebe ich denn überhaupt? Da schreibt zum Beispiel ein 15-jähriges Mädchen, die ja bislang wahrscheinlich viel mehr zu tun hatte, als über Tod und Ewigkeit nachzudenken. Aber mit dieser Frage konfrontiert, schreibt sie Folgendes. Mir persönlich würde alles, was sonst mein Leben bestimmt, mit einem Schlag unwichtig erscheinen. Dann bedrängten mich eher Fragen wie, gibt es ein Leben nach dem Tod? Eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, dass mit den paar Jahren lumpigen Lebens alles aus sein soll. Aber die Frage nach dem Sinn des Lebens ist schon wieder ein anderes Thema. Man denkt im Allgemeinen nicht über den Tod nach. Man lebt einfach so in den Tag hinein. Dabei ist jeder Einzelne kostbar. Oder ein 16-jähriges Mädchen antwortete, ich sehe alles während des ganzen Tages so, wie ich es nur manchmal betrachte. Die belanglosen Worte, die man mit seinen Mitschülern tauscht, das tägliche Ringen um Ansehen und Aussehen in der Schule. Wahrscheinlich käme mir mein Leben äußerst sinnlos vor. Mehr als ein Drittel der Befragten, nämlich 35,5%, gab an, dass sie angesichts dieser letzten 24 Stunden Kontakt zu Gott suchen würden. So schrieb eine 16-jährige Erzieherin, als Christ brauche ich keine Angst vor dem Sterben zu haben, denn ich weiß, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und mir so den Zugang zum Vater ermöglicht hat. Dies alles hört sich gewiss sehr selbstsicher an, fährt sie fort, aber ich weiß, dass Jesus mein Leben in der Hand hält. Und auch bestimmt, wann ich sterben soll. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Worte einer 16-Jährigen. Hut ab. Kluge Entscheidung, kluge Verbindung, die dieses Mädchen hier getroffen hat. An diesen Antworten bestätigt sich doch, dass diesem Abgrund tatsächlich was entgegenzusetzen ist. Es ist Gottes Gnade, die festhält über diesen Abgrund hinweg eine feste Verbindung zu Gott, dem Ewigen selber. Mose betet, sei deinen Knechten gnädig. Gott, wir brauchen dich. Wende dich uns zu. Wir haben es nicht verdient, aber wir bitten um dein Erbarmen. Halt du uns in unserer Vergänglichkeit fest. Das ist an diesem Ewigkeitssonntag, an diesem Spätherbsttag für uns die Rettung. Wir haben einen gnädigen Gott, an den wir uns wenden können. Der hat doch tatsächlich seinen eigenen Sohn in diese Welt geschickt, um uns im Abgrund eine stabile Brücke, eine feste Verbindung zu bieten. Keine Brücke ins Nichts, eine Brücke, die hält, die an den Ewigen selber angeschlossen worden ist. Dieser Gott hält uns fest, wenn wir seine Hand suchen und mit ihm in Verbundenheit leben wollen. Sicher gehen auch über uns, die wir unser Leben dem gnädigen Gott anvertraut haben, Stürme über das Leben hinweg. Auch unser Leben ist dieser Vergänglichkeit und dem Wind des Alterns und Loslassens unterworfen. Aber wir haben in Jesus Anschluss an den Fixpunkt des Lebens. Wir sind bei ihm festgemacht und wir haben es gesungen. Niemand und nichts kann uns trennen von dir. Diese Verbindung hält, denn ich weiß, so geht es in dem Lied weiter, Römer 8 vertont, denn ich weiß, dass weder Leben noch Tod, nichts was heute ist und nichts was kommt, uns von dir trennt. Das steht fest, das hält. In der alten Bekenntnisschrift mit dem Titel Heidelberger Katechismus aus dem 16. Jahrhundert wird zu Beginn gleich eine ganz entscheidende Frage, die Frage 1, formuliert mit folgendem Inhalt. Das hört sich jetzt sehr alt an, aber wow, fundamental wird sich hier der entscheidenden Frage angenähert. Die Frage heißt: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Das ist wirklich Frage 1. Also boah, wenn das nicht zählt, dann gibt's keine Frage mehr. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort heißt im Katechismus, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, fortan mit ihm zu leben. Ewiges Leben, das ist das Thema in diesem Katechismus-Zitat. Ewiges Leben ist für die, die diese Brücke gefunden haben, die mit dem ewigen Gott in Verbindung leben, an ihn angeschlossen sind. Der Tod ist nur mehr eine Tür und mehr nicht. Es geht mit Gott und bei Gott weiter. Dass in dieser Gemeinschaft, in dieser ewigen Gemeinschaft mit Jesus sogar Platz für Freude und Glück, auch an so einem tristen Novembersonntag. Mose betet im Vers 15, erfreue uns wieder, lass uns von neuem Glück erleben, auch im Angesicht dieser Vergänglichkeit, im Angesicht der verschwindenden Kräfte und Energien. Lass uns bei dir gemeinsam, mit dir gemeinsam Glück erleben. Es ist angesichts dieses festen Haltes keine Verzweiflung zu spüren, weder in diesem Psalm noch in dem Heidelberger Katechismus. Es ist nicht nur so, dass wir nur das Schwarze noch sehen, nach vorne alles dunkel und es geht immer schneller diesem Ende des Lebens entgegen. Nein, es geht Gott entgegen. Und so betet Mose darum, lass uns jetzt in diesem Leben gemeinsam mit Jesus dieses Handeln Gottes sehen, wie er in unser Leben eingreift, was er aus unserem kleinen Leben zu tun in der Lage ist. In dieser Perspektive der Ewigkeit können wir sogar unverkrampft das Leben und schöne Dinge, schöne Tage genießen. Es ist nicht lebensverneinend, was Mose hier aufgeschrieben hat, sondern durch diesen Realismus kriegen wir sogar neue und unbegrenzte Freude in unser Leben hinein, weil wir den kennen, der ewig ist. Mose hat es in seinem Gebet so ausgedrückt: Herr, unser Gott, schaue freundlich auf uns und lasse unsere Arbeit gelingen. Ja, lass unsere Arbeit gelingen. Es lohnt sich für Jesus zu arbeiten. Arbeit ist nicht sinnlos. Jesus, hilf du uns weitergehen. Lass du uns unter deiner Regie mutig und tatkräftig sein, unsere Lebenszeit klug und erfüllt erleben. Lass uns in dem festen Halt bei dir Entscheidungen treffen, die dir gefallen, kluge Entscheidungen. Und lass uns in allem niemals dich aus unseren Augen verlieren. Lass uns im Sturm deine Hand spüren. Nun, ich weiß nicht, in welcher Situation Sie nun tatsächlich diesen Gottesdienst oder diesen Novembersonntag erleben. Aber es wäre die Gelegenheit, auch gleich im Anschluss an den Gottesdienst in der Praise Station auf Leute zuzugehen und sagen, guck mal, das ist mein Sturm im Moment. Das ist mein Erleben von Vergänglichkeit, Krankheit, Verlust. Einfach nach vorne zu kommen und mit den Mitarbeitern zu reden und zu beten. Die werden nicht viele Worte verlieren, die werden nicht interpretieren und psychologisieren. Die sagen, wir beten gemeinsam zu dem Ewigen und legen diesem ewigen Gott dein Leben hin und beten dafür, dass dieser feste Halt für dein Leben in all diesen Stürmen wieder Grundlage wird. Festes und solides Fundament, dass auch an diesem Ewigkeitssonntag ein Licht aus der Ewigkeit dein Leben hell machen kann. Die Einladung steht, ich möchte jetzt schon beten. Jesus Christus, wir können dir nur unendlich dankbar sein, dass du als der ewige Gott hier in unser Leben auf diese Erde hineingekommen bist, um uns wieder in den Anschluss an die Ewigkeit zu führen. Ich bin dir so dankbar dafür, dass dieser Abgrund nicht dieses ausweglose Schicksal sein muss, so wie es Munk gemalt hat, sondern dass wir im Angesicht dieses Abgrunds, im Angesicht dieses Todes bei dir Halt finden können, dass du festhältst und dass wir von dir niemals getrennt werden können. Herzlichen Dank für diese neue Perspektive. Und ich möchte dich bitten, lieber Herr, lass es für jeden Einzelnen von uns, der mehr oder weniger unter dieser Vergänglichkeit leidet, dass ein Licht werden, einen Trost, dass wir mit dir gemeinsam auch Freude erleben können, eine Perspektive der Ewigkeit in unser Leben hineinkommt. Lass das jeden Einzelnen von uns erleben, gerade in diesem Sonntag, Herr. Amen.